Ja, guten Morgen. Geht's euch gut? Also in der Vorbereitung habe ich mich an was erinnert, und zwar an eine Predigt, die ich vorletztes Mal gehalten habe, irgendwie so. Da habe ich euch eine Hausaufgabe aufgegeben. Wisst ihr die noch? Wie? Nee, über was habe ich denn gepredigt? Geistesgaben? Das war das letzte Mal, glaube ich, ne? Und das vorletzte Mal? Nee? Also, da habe ich schlecht gepredigt. Da habe ich über Gehorsam gepredigt. Wisst ihr noch, Gehorsam? Da habe ich euch eine Hausaufgabe aufgegeben. Sehr gut. Also, ich habe euch die Hausaufgabe aufgegeben, eine Woche euch strikt an die Verkehrsregeln zu halten. Wer hat es gemacht? Entschuldigung, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wer sind Sie denn überhaupt?
Ja, ich bin der Archipus.
Der Archipus?
Ja.
Ah ja, und kann ich Ihnen irgendwie helfen?
Ich suche meinen Platz.
Sie suchen Ihren Platz?
Ja, ich weiß nicht, wo mein Platz ist.
Ja, das ist ja interessant. Ja, setzen Sie sich doch einfach mal, und also vielleicht kann ich Ihnen da irgendwie helfen. So. Ja. Archipus. Das sagt mir doch irgendwie was. Sagt euch das auch was? Archipus? Wer kennt Archipus? Ja. Wer kennt Archipus? Hey Leute, der steht in der Bibel. Der steht in der Bibel. Also jetzt mal, ne? Wer ist Archipus? Das ist ja schon ein komischer Name irgendwie, ne? Also ich habe mal nachgeforscht. Also übersetzt heißt es Herr über die Pferde. Also hilft uns jetzt vielleicht auch nicht weiter. Aber Paulus kennt ihn. Der Archipus, der wohnt in Kolossä. Und der gehört dort zur Gemeinde. Wann er zum Glauben gekommen ist? Kolosse. Wann er zum Glauben gekommen ist, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass er ein Nachfolger Jesu war. Und er hat einen Dienst, einen Auftrag von Gott empfangen. Das lesen wir Kolosser 4, Vers 17. So, jetzt könnt ihr nachschlagen, wenn ihr es mir nicht glaubt. Kolosser 4, Vers 17, und da heißt es, da schreibt Paulus, und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Neben dieser Textstelle gibt es doch noch eine andere Stelle im Philemonbrief, da komme ich später nochmal drauf. Also nicht gerade viel, aber wir können trotzdem von Archippus lernen. Da gibt es nämlich ein paar interessante Dinge. Einmal was ganz Einfaches und Triviales. Archippus wird in der Bibel beim Namen genannt. Ist ja nicht immer so, ja? Also, was schließe ich draus? Er ist kein Nobody. Er ist keine Nummer. Er ist kein Unbekannter, auch vor Gott nicht. Sondern Gott sieht ihn und er hat ihn gerufen. Es gibt so eine ganz berühmte Stelle, da sagt Gott was über das Volk Israel, über die Erlösten, sein Volk. Aber ich denke, das dürfen wir auch auf alle Christen übertragen. Da heißt es Jesaja 43, 1. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, und jetzt kommt's, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er hat ihn berufen in seine Nachfolge. Und er hat sich nicht nur zu Gott bekehrt, er hat sich auch in seinen Dienst rufen lassen. Davon haben wir gerade gehört. Oder ein Amt, kommt auf die Übersetzung drauf an. Er ist nicht stehen geblieben. Er war kein Konsumchrist, der sich einfach nur mal ein bisschen von religiösen Dingen berieseln hat lassen. Das tut ja auch der Seele ganz gut. Sondern er hat sich in den Dienst gestellt. Er hat einen Auftrag vom Herrn wahrgenommen. Gleich mal eine Frage an uns, ne? Nicht, dass ihr hier einschlaft. Wo stehen wir denn momentan? Wissen wir, dass wir kein Unbekannter vor Gott sind, dass uns Gott total gut kennt, dass er uns liebt, dass er sogar unsere Haare, die Anzahl unserer Haare kennt? Weißt du, dass dein Name in einem Buch steht, irgendwo im Himmel? wo stehst du gerade in der Nachfolge? Stimmt so deine Balance zwischen Empfangen und dem Dienst, zwischen Geben und Nehmen? Archippus hat scheinbar seinen Platz in der Gemeinschaft gefunden. Er war nicht so ein lonesome Cowboy-Christ, so eine Ein-Mann-Gemeinde, der da durchs Leben gegangen ist. Er hat sich auch nicht scheinbar, vermute ich, glaube ich, nicht so unverbindlich zwischen den Gemeinden, zwischen den verschiedenen christlichen Gruppen hin und her bewegt, sondern er hat sich einer Gruppe zugehörig gewusst. Er gehörte zur Gemeinde in Kolosse. Und besonders in diesen Dunstkreis da von Philemon, da kommen wir ja später nochmal drauf. Manche nehmen sogar an, er sei der Sohn von Philemon gewesen, aber das ist eine Vermutung. Was können wir von Archippus lernen? Menschen, die Jesus nachfolgen, wir brauchen einfach Gemeinschaft. Verbindliche Gemeinschaft. Wir haben heute schon Lieder in der Richtung gehört. Das erste Lied war es, glaube ich. Gemeinschaft, in der man sich irgendwie zu Hause fühlt. In der man sich wohlfühlt. Eine Familie, eine geistliche Familie. Und das hat nicht immer was mit Harmonie zu tun. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Familie so abgeht. Ja? Also bei uns geht es nicht immer harmonisch ab. Aber das gehört irgendwie dazu. Aber ist ja auch ganz klar, man kann sich ja seine Geschwister nicht raussuchen, oder? Man bekommt sie geschenkt. Mit Annahmezwang. Ich finde auch interessant, dass die Bibel so die Gemeinde mit dem Körper vergleicht. Ja? 1. Korinther 12 steht das. Ist ja schon interessant, ne? Und wenn wir unseren Körper so betrachten, alle Körper sind ja irgendwie abhängig voneinander. Ja? So sollen wir auch sein. Jeder hat so seinen Platz und jedes Körperteil ist für irgendetwas gut. Jeder Christ braucht etwas. Und zwar das Doppel-E. Was ist das Doppel-E? Früher als Kind habe ich manchmal nicht gewusst, was ich meiner Mutter zum Muttertag schenke oder zum Geburtstag oder so. Und dann habe ich ihr dann manchmal, da gab es so einen kleinen Laden bei uns, habe ich ihr dann das Doppelherz gekauft. Es lachen nur die Älteren, die Jüngeren kennen das nicht. Wer weiß denn, was Doppelherz ist? Doppelherz. Das war irgendwie so ein Trunk, ja. Gibt's heute noch, ja. Irgendwie so ein Stärkungstrunk oder für die Nerven oder keine Ahnung. Ich fand's fürs Herz natürlich, ja. Ich fand's interessant, dass fürs Herz auch Alkohol drin war. Brauchen wir Christen nicht. Aber wir brauchen das Doppel-E. Ja? Doppel-E. Wir brauchen das Doppel-E. Für was steht das E? Das fragt ihr euch natürlich jetzt, ne? Das eine E steht für Ermutigung. Uns Christen, ja, geht es genauso wie allen anderen Menschen auch. Da gibt es einfach Zeiten, wo wir schwach sind, wo wir zweifeln, wo wir verletzt sind, wo wir einfach nicht mehr kämpfen wollen oder vielleicht auch nicht mehr können, wo wir einsam sind, wo wir uns alleine fühlen, wo wir uns überfordert fühlen. Und dann brauchen wir einfach Ermutigung. Dann brauchen wir etwas, was von außen kommt, weil wir selber meistens nicht mehr so die Kraft haben. Da brauchen wir die Ermutigung der Gemeinschaft, die uns stützt, die uns trägt. Menschen, die für uns beten, die ermutigende Worte haben und uns zusprechen, die uns helfen mit Rat und Tat, ja, die einfach da sind. Ich fand es total interessant, nachdem Hiob all die schrecklichen Dinge da passiert sind, dann kamen ja die Freunde an und was haben die gemacht? Das Einzige, was sie eigentlich richtig gemacht haben, sie waren einfach nur da. Sie haben sich eine Woche mit Hiob hingesetzt und haben einfach nur mit ihm getrauert. Ja. Können wir in der Gemeinschaft finden, einfach mal da sein. Und wir sind nicht so stark, wie wir uns das manchmal einreden oder vielleicht auch sein wollen. Manchmal können wir es auch nicht zugeben, da sind sowas wie Stolz ist dann auch noch in uns. Aber Schwachheit, das gehört zum Leben. Und andere um Hilfe bitten, ist auch keine Schande, sondern hat auch etwas mit Demut zu tun. Archippus, er musste ermahnt werden in seinem Amt, seine Aufgabe nicht zu vernachlässigen. Christen brauchen das Doppel-E. Ermutigung und Ermahnung. Beides hat etwas mit Liebe zu tun und beides hat auch etwas mit Gemeinschaft zu tun. Und Ermahnung, ich weiß nicht, wie das euch geht, haben wir ja alle nicht so gern, oder? Das hat irgendwie so einen negativen Touch. Also Ermahnung, dieses Wort, ja, führt jetzt nicht gerade dazu, dass ich da so angenehme Gefühle mit verbinde. Ich weiß nicht, ihr Schüler kennt es ja, wenn der Lehrer euch ermahnt, ne? Oh, nehmt alles locker hin, kein Problem. Ja, oder die Eltern, ja, oh, jetzt gibt's wieder Druck. Oder vielleicht sogar ein Polizist, ja. Hallo? Ist nicht so angenehm. Aber für mich ist entscheidend die Motivation dieser Ermahnung. Was war denn die Motivation des Paulus? Ha, endlich einen Fehler entdeckt, ihr. Da hinten. Jetzt hau ich euch in die Pfanne. Dem sage ich jetzt mal meine Meinung. Und nebenbei, wenn ich andere ermahne und so ein bisschen fertig mache, ja, das wertet mich ja auch auf. Weil ich mache es ja richtig. Ja. So die Motivation des Paulus. Was war seine Motivation? Paulus war Apostel. Es war seine Berufung, einfach Menschen in Verantwortung zu begleiten. Heute sagt man auch coachen. Und er hat einfach überhaupt kein Interesse, andere fertig zu machen. Seine Grundeinstellung war positiv. Und er meinte es gut mit Archippus. Er wollte ihm einfach helfen. Er wollte, dass er keine Rückschritte macht, dass er nicht zurückfällt in irgendeine Lauheit, wie auch immer. Liebe war sein Motiv. Und Paulus als apostolischer Hirte übertrug diese Aufgabe der Ermahnung der Gemeinde. Da heißt es nämlich, sagt Archippus. Die Gemeinde hat das übernommen. Ermahnung ist nicht so eine leichte Aufgabe, oder? Paulus macht es hier ganz klar, direkt und sachlich, ohne Emotionen. Vernachlässige nicht deinen Dienst, sagt er. Brauchen wir das manchmal? Brauchen wir manchmal jemanden, der uns so wachrüttelt? Hey, was ist denn los mit dir? Archippus, hey, du bist nicht mehr so leidenschaftlich wie früher in deinem Dienst. Was ist denn los mit dir, Archippus? Vielleicht war der Gute ja einfach nur amtsmüde. Vielleicht war er enttäuscht über sich selber oder über die anderen. Es tut sich irgendwie nicht mehr so viel. Ich streng mich an, aber irgendwie sehe ich keine Frucht. Vielleicht war es auch einfach nur die Routine, ständig dasselbe. Vernachlässige nicht. Und dann verliert er irgendwann mal den Blick für das Wichtige, für seinen Auftrag. Fängt an zu zweifeln. Und dann scheint es andere wichtiger und interessanter und erstrebenswerter. Paulus sagt hier, sieh auf deinen Auftrag, nicht auf das andere. Sieh auf deinen Auftrag, auf deinen Dienst, was du von mir empfangen hast. Kennst du solche Situationen der Müdigkeit? Du merkst so langsam, ja, die Prioritäten verändern sich in Richtungen, die du vielleicht am Anfang nicht so im Blick hattest. Wir brauchen Ermutigung und wir brauchen Ermahnung. Das ist wichtig für unser Wachstum. Und ich habe bei mir so eine Tendenz festgestellt in Bezug auf diese beiden Sachen. Also Ermutigung fällt mir grundsätzlich schon mal leichter, ja, die Ermahnung. Aber ich habe auch festgestellt, ich mache das viel zu selten, ja, viel zu selten ermutigen. Und das Zweite, was ich festgestellt habe, vielleicht kennt ihr das auch, so diese schlechte Ermahnung, so diese lieblose Ermahnung, das geht ganz einfach. Ja. Da muss ich nur meinen Gefühlen einfach mal so rauslassen, so habe ich überhaupt keine Probleme mit, gerade so in der Erziehung zum Beispiel. Wer lacht denn da hier so? Das sind bestimmt Eltern, ja. Ja, so lieblose Ermahnung, das geht ziemlich leicht, ja. Aber so eine gute, positive, liebevolle Ermahnung, das fällt mir schwer. Da muss ich dann oftmals nachdenken, wie mache ich das jetzt? Und dennoch, wir brauchen beide E's. Die Ermutigung und die Ermahnung. Beides brauchen wir zum Wachsen. Und beides finden wir in der verbindlichen Gemeinschaft. Frage an dich, Frage an uns. Was bedeutet dir die Gemeinschaft mit anderen Christen? Hast du dich schon in eine solche Gemeinschaft eingegliedert? Wie verbindlich fühlst du dich einer Gemeinde zugehörig? Hast du eine Kleingruppe, wo du diese beiden E's leben kannst? Wo du Ermutigung und Ermahnung empfangen kannst, aber auch geben kannst? Der nächste Punkt. Christen brauchen die Gemeinschaft für ihren Dienst, ihren Auftrag, Amt, wie man das immer bezeichnen möchte. Sie brauchen die Gemeinschaft dazu. Christen sind grundsätzlich jetzt mal keine Einzelkämpfer, keine Rambos. Paulus war kein Einzelkämpfer. Der hat sich immer wieder Partner gesucht. Timotheus, Silas, fällt euch noch jemand ein? Barnabas. Und selbst der Sohn Gottes, ja, wo man dann denkt, okay, ja, Jesus, du hast es ja drauf. Der war auch nicht alleine. In seiner schwersten Stunde hat er seine Jünger gebeten und hat gesagt, bitte, betet für mich. Ja, hat um Gebetsunterstützung gebeten. Kein Einzelkämpfer. Archippus war auch kein Einzelkämpfer. Wir wissen zwar nicht, was er für einen Dienst hatte, genau. Vielleicht war es einer des fünffältigen Dienstes, wie es in Epheser 4 steht. Da sagt Gott, und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, die anderen als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Vielleicht war er auch Ältester, vielleicht war er Diakon. Was klar ist, ich glaube, dass er eine wichtige und verantwortungsvolle Position gehabt hat. Irgendeine Leitungsaufgabe. Und auch wenn er diese Leitungsaufgabe gehabt hat, das hat mir total gut gefallen, diese Geschichte mit dem Stein, ja. Er war so ein Stein, ja. Ein Teil des Hauses Gottes. Er war ein Teil des leiblichen, ja, des Körpers, des göttlichen Körpers. Und wir lesen hier, er war, komme ich jetzt gleich drauf, ein Mitkämpfer. In Philemon steht in den Anfangszeilen, Paulus, ein Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder Philemon, dem Geliebten und unsere Mitarbeiter, und Apphia, die Schwester, und jetzt kommt's, und Archippus, und ein ganz kleiner Nebensatz, unseren Mitkämpfer und der Gemeinde in deinem Haus ist, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Archippus, unserem Mitkämpfer. Archippus, ein Kämpfer, ein Mitstreiter. Einer unter vielen. Bist du dir bewusst, dass du ein Kämpfer bist? Es wird noch schlimmer. Bist du dir bewusst, dass neben dir auch ein Kämpfer sitzt? Hast du deinen Nebenmann schon mal so gesehen? Oder deine Nebenfrau? Hier steht doch eindeutig Archippus, unser Mitkämpfer. Und das Wichtigste ist, der da neben dir sitzt, der ist in der gleichen Truppe wie du. Wichtig. So, die Jungs, ne, die haben überhaupt kein Problem mit Kämpfen. Ich muss öfters mal darüber gucken, ja. Die schwätzen manchmal ein bisschen viel. Ermahnung in Liebe. Unsere Jungs, die haben aber keine Probleme mit Kämpfen. Ja? Oh, Taekwondo, yeah. Wir haben noch früher was anderes gespielt. Ja? Ritter und Indianer. Oh, jetzt sind es die Power Rangers. Also Jungs haben da überhaupt keine Probleme so mit. Aber wir Erwachsenen manchmal mit Kämpfen. Paulus schreibt an seinen Zögling, den Timotheus, 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Paulus fordert uns zum Kampf auf. Epheser 6, die berühmte Waffenrüstung Gottes. Jeder Christ hat eine Waffenrüstung. Wisst ihr, wie oft das Wort Schwert in der Bibel vorkommt? Schwert ist ja eine Angriffswaffe, oder? Ja? Was schätzt ihr denn? Ja, ist schon gar nicht schlecht. 346. 346 Mal kommt das Wort Schwert vor. Und ich finde es auch total interessant, dass in der Offenbarung, also dem letzten Buch der Bibel, Jesus beschrieben wird, oder ein Bild gezeichnet wird, Jesus, und ein Schwert kommt aus seinem Mund heraus, oder sein Mund ist ein Schwert, eine Waffe. Wir Christen, so hoffe ich, kämpfen nicht mit dem Schwert, kämpfen auch nicht mit Fäusten oder mit Degen oder irgendwelchen Feuerwaffen, sondern wir kämpfen wie Jesus. Wir kämpfen mit dem Wort Gottes, mit dem Gebet. Wir kämpfen mit unserem Tun und unserem Unterlassen. Und wir sind Teil einer ganzen Kämpfertruppe. Wir sind niemals alleine. Wir sind aufeinander angewiesen. Der Christian, der ist in der Bundeswehr, der kann das euch bestimmt erzählen, ja, dass man alleine als Soldat ziemlich verloren ist, denke ich. Ja. Man ist aufeinander angewiesen. Kannst du die Gemeinde als solch eine Truppe sehen? Und ich glaube, dass die Gemeinde auch nur siegreich sein kann, wenn jeder so seinen Platz einnimmt. Hast du schon einen Platz in dieser Truppe? Ich glaube, vor Jahren, da gab es mal bei der Bundeswehr auch diesen Slogan, eine starke Truppe. Willst du in diese starke Truppe? Wir sind Mitstreiter. Mitstreiter. Da kann man ja auch schön spielen mit diesem Wort. Mitstreiter. Das heißt, dass wir nicht miteinander streiten, also gegeneinander streiten, sondern wir streiten gemeinsam für ein Ziel. Und manchmal passiert es ja, dass wir öfters miteinander streiten, als gemeinsam für ein Ziel. Wie viel Streit gibt es manchmal in den Gemeinden? Streit ist ja ganz gut, also wenn es zu einer Lösung kommt. Ich möchte so langsam zum Schluss kommen. Archippus heißt Herr über die Pferde. Vielleicht hat der Name ja doch noch eine Bedeutung für uns. Das Bild eines Kutschers auf dem Wagen. Wenn der Kutscher die Pferde nicht im Zaum hält, was passiert? Die Pferde laufen dahin, wo sie hinwollen. Aber nicht da, wo der Kutscher hin will. Archippus hält die Zügel in der Hand. Er ist der Herr über die Pferde und lenkt sie, wohin er will. Ich glaube, wir können uns auch entscheiden, die Zügel in die Hand zu nehmen. Wir können uns entscheiden, ob wir ein Leben mit Jesus leben wollen oder nicht. Wir können uns entscheiden, ob wir alleine durchs Leben laufen wollen oder ob wir uns einer verbindlichen christlichen Gemeinschaft zuordnen wollen, sprich einer Lokalgemeinde. Wir können uns entscheiden, ob wir uns ermutigen lassen und ermahnen lassen, beziehungsweise auch andere ermutigen und auch auf eine gute Art und Weise auch ermahnen. Wir können uns entscheiden, ob wir nicht nur konsumieren, sondern uns auch, wie Archippus, von Gott beauftragen lassen. Wir können uns entscheiden, ob wir kämpfen, mit anderen zusammen und hoffentlich nicht gegeneinander. Bist du bereit, die Zügel in die Hand zu nehmen? Wir wollen jetzt noch eine Zeit haben, wo wir kurz uns ein Lied anhören und uns da einfach Gedanken machen. Und ich möchte euch bitten, dass du dich mal fragst, wo stehe ich denn jetzt? Dass du auch Gott fragst, Herr, was ist denn der nächste Schritt für mich? Wo soll ich denn jetzt die Zügel hinlenken? Was ist denn dran? Adam und seine Frau, die haben die Zügel gelenkt jetzt. So, sie treffen Entscheidungen. Welche Entscheidung möchtest du treffen? Was ist jetzt dran bei dir? Ja, spiel doch einfach mal das Lied ab und dann sage ich noch was dazu.